Und dann habe ich euch noch dies mitgebracht. Dann müssen wir dann abstimmen, was wir genau sehen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen uns dies über Reinkarnation an oder die zweite Möglichkeit. Wir könnten dies über Indien betrachten. So, du kannst hier rausschauen. Das erste Lied, was wir singen wollen, ist ein neues Experiment.
Yeah.
Ja, ich habe das Lied, was wir eben gesungen haben, zuerst gesungen, weil ich das bei der letzten Indienfahrt in einem Tempel gehört hatte. Das kommt also nicht von Krishna Prema. Und das hat mir so gefallen, dass ich beschlossen habe, das erste Lied, was ich, wenn ich wieder im Osten bin und nicht mit dieser großen Goranga Bhajan Group, mit der wir die Konzerte auch in Babylon gegeben haben, zusammen bin, dann singe ich das einfach so, weil es immer so schwierig ist, bei uns Zeit zu finden zum Üben, war das die Übungsstunde eben. Es ist nicht so ganz rausgekommen, wie es sein soll, aber bei so einem sympathischen Publikum, wie ihr seid, habt ihr bestimmt über die über Gadadhas. Du hast nämlich den Eindruck permanent falsch gespielt. Das ist euch hoffentlich nicht so aufgefallen. So. Gadadhar fährt mit einem Bus, den wir genannt haben, den Spirit, ein Skyliner, durch Deutschland. Die waren jetzt auch für, ich glaube, fast eine Woche in der DDR, oder? Vier Tage. Und haben in Städten wie Gera und so auf der Straße Musik gemacht und danach dann Leute eingeladen zu Abendprogrammen, Vorlesungen sozusagen, im Bus. Und da sind bis zu 40 Leute gekommen und die fanden alle nicht im Bus Platz, so ein Interesse ist in der DDR, sodass wir jetzt Außenlautsprecher anbringen müssen, damit die Leute von außen die Vorlesungen hören. Und weil der ständig auch in Deutschland mit der Musik beschäftigt ist, auf der Straße, und singt und auch für sein elegantes, graziöses Tanzen schon bekannt ist, deswegen sollte er uns noch ein Lied singen. Auch vielleicht eins mit Hare Krishna im Hintergrund oder am Schluss. Wenn der Hare Krishna singt, könnt ihr dort kräftig mitsingen. Wir haben diesen Text im Leuchtschrift aufgeschrieben. Wie du willst. Vielleicht erst was du willst, habe ich jetzt.
Thank you.
Weil das ist so und so ein stilleres Lied. Ne? Und du nicht so, so eigentlich, als würdest du praktisch alle diese schlechten Geister von ihm vertreiben wollen. So, wir singen noch Jai Radha Madhava, das singen wir normalerweise vor Vorlesung. Es ist ein stilleres Lied, passt also in diese Wohnung hinein.
Yeah.
soll. Wir haben in Dresden, das ist am Samstag, ein Programm und sprechen dann mit dem Direktor des Club der Intelligenten. Es gibt in Dresden einen Club der Intelligenten. Und ich weiß schon, was ich zu dem intelligenten Direktor sagen werde. Nämlich, dass spirituelles Wissen oder auch Intelligenz und all das, was wir so in unserem Denken und beherbergen, dazu verhelfen sollte, tatsächlich neue Wege im Leben aufzuschließen und einem auch verhelfen sollte, auf neue Art und Weise zu handeln und um alte Schwächen und alte Hürden zu überwinden und zu überwältigen. So ist spirituelles Wissen dazu bestimmt, Geburt und Tod zu überwinden. Yes oder ja, das sind die Hürden des materiellen Daseins. Heute möchte ich sprechen über die vedische Kultur und auch, wie sie dieses Thema anfasst, Geburt und Tod zu überwinden oder hinter sich zu lassen. Sehr große Maxime, sehr große Ideale, sehr große Vorhaben. Die Vedas, wenn wir von den Vedas sprechen, meinen wir damit eine Hochkultur, die vor ca. 5000 Jahren in Indien blühte und dann, als unser jetziges Zeitalter anfing, nach und nach nur noch an heiligen Orten oder bei Menschen, die sehr weit fortgeschritten sind im spirituellen Leben, richtig bekannt ist. Es gibt Überbleibsel dieser vedischen Hochkultur. Zum Beispiel hat man vor 2 Jahren in Dwarka Überbleibsel von ihr gefunden. Dwarka liegt in Ostindien und ist heute eine Hafenstadt. Das ursprüngliche Dwarka jedoch hat weiter hinaus, wo jetzt der Ozean ist, sich befunden. So, mit der Marine Archaeology, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber ihr könnt Seearchäologie vielleicht oder Ozeanarchäologie, hat man Überbleibsel dieser Stadt gefunden und damit Überbleibsel einer sehr weit fortgeschrittenen Kultur. Man hat zum Beispiel Münzen gefunden, die Hafenbefestigungen, Anker, aber auch sehr komplizierte Chirurgieinstrumente, die darauf hindeuteten, dass dann man damals schon komplizierte Eingriffe gemacht hat, wie Organverpflanzung und dergleichen mehr. Zurückdatierbar hat man diese, oder zurückdatiert wurden diese Funde in einer Zeit, die vor 5000 Jahren bestand. Nun, das hat natürlich unsere Geschichtsforschung ein wenig ins Wanken gebracht, aber nicht das, was wir als vedische Schriften oder von den vedischen Schriften bereits wissen. Dass nämlich damals, vor 5000 Jahren, eine solche spirituelle Kultur bestand. Nun, unser Zugang zu dieser Kultur und vor allen Dingen dem, was sie an Wissen hatte, dem Wissensschatz, ist nicht so sehr durch die Archäologie, denn wenn man so einen kleinen Skalpell findet, kann man nur spekulieren, was die wohl damit gemacht haben. Unser Zugang zu dieser vedischen Kultur ist hauptsächlich durch die Werke, die überliefert worden sind, das, was schriftlich noch vorhanden ist. Eines dieser wichtigsten Werke ist die Bhagavad Gita, die wir auch mitgebracht haben. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr euch die gerne nach dem Vortrag anschauen und drin rumblättern. Wenn man die Bhagavad Gita liest, fällt einem sogleich auf, dass es hier nicht so sehr um Skalpelle oder fortgeschrittene materielle Instrumente geht, sondern hauptsächlich um spirituelles Wissen. Das Grußwort, was man damals hatte, genau wie heutzutage, wo wir Hallo sagen, war: Bist du erfolgreich in deinem Bemühen, Geburt und Tod zu überwinden? So hat man sich auf der Straße begrüßt. Das heißt, dass hier ein Verständnis von der Ewigkeit der Seele vorhanden war, welche über den Tod des materiellen Körpers hinaus weiter besteht, weiter existiert. Gemäß der Bhagavad Gita gibt es in diesem materiellen Leben oder in dieser materiellen Welt zwei Grundenergien. Zunächst einmal die Materie selber, die sich in immer wieder neuen Manifestationen vor unserem Auge aufbaut. Die Materie besteht aus fünf Elementen, die materielle Energie, aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Mit Erde sind die festen Substanzen gemeint, mit Feuer die Energie, also auch Elektrizität und solche Vorgänge. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther und so weiter. Darüber hinaus nun gibt es noch eine feinere Energie, etwas, was auf den ersten Anblick nicht so leicht sichtbar ist. Es ist der Verstand, die Intelligenz und das Ego. Wenn ich mich euch anschaue, mir euch anschaue, so sehe ich hauptsächlich den Körper mit den Frisuren und so weiter und so fort. Es ist mir nicht möglich, eure Gedanken zu sehen, aber anhand eures Gesichtsausdrucks, der aufmerksam oder gelangweilt oder empört ist, kann ich sehen, dass da etwas in, hinter diesem Körper ist, was in die Materie oder in diesem Fall euer Gesicht, der aus welches eine sehr grobe Manifestation ist, lenkt und waltet und kontrolliert. Über dem Verstand, mit dem Denken, Fühlen und Wollen, ist die Intelligenz angesiedelt und darüber das Ego. Jeder von uns, der hier gegenwärtig ist, hat ein bestimmtes Verständnis von dem, was er ist, eine bestimmte Identifikation. Ich bin Ostdeutscher, sagt vielleicht jemand, und mancher anderem gefällt das überhaupt nicht mehr, der sagt, ich bin Großdeutscher. Wieder ein anderer sagt, ich bin Pole oder Schwede oder Hundeliebhaber oder Sportler oder Diskothekler. Es gibt verschiedene Identifikationen, die in den feinstofflichen Bereich einzuordnen sind, den Bereich von Verstand, Intelligenz und schließlich dann ja falschem Ego, also der Identität. So, die Gita sagt, dass dieses Paraprakriti ist oder materielle Energie. Es gibt grobstoffliche und feinstoffliche materielle Energie. Und dass mehr oder weniger alles, was wir in dieser Welt sehen, eine Wechselwirkung dieser verschiedenen materiellen Energien oder auch Elemente ist. Über dieser materiellen Energie jedoch befindet sich die Apara-Energie oder die spirituelle Energie, die von gänzlich anderer Natur ist. Diese spirituelle Energie ist die Lebenskraft oder auch das Bewusstsein, was in diesem Körper eingeht zur Zeit der Empfängnis, die Seele. Solange diese Seele in diesem Körper gegenwärtig ist, durchläuft der physische Körper verschiedene Wandlungen. Er geht von Kindheit zu Jugend und zu Alter und zum Tode. Die Seele oder die Person wechselt zur Zeit des Todes diesen Körper. Das heißt, sie verlässt den Körper. Und in dem Augenblick, wo das eintritt, verlässt auch das Bewusstsein den physischen Körper. Und der klinische Tod fällt, also tritt ein. Was dann genau passiert ist, messbar für uns, das Einstellen der Gehirnwellen. Solange diese höhere Energie oder die Seele gegenwärtig ist, sind die Gehirnwellen tätig. In dem Augenblick jedoch, wo sie aus dem Körper tritt, hören auch diese Gehirnwellen auf. Um ein gutes Beispiel und vielleicht ein sehr anschauliches Beispiel zu geben, möchte ich euch das Beispiel von dem Licht geben. Das Licht ist eine Manifestation der Elektrizität, die auf den Wolframdraht, auf dieses Drähtchen in der Glühbirne trifft. Wenn diese Elektrizität nicht mehr präsent ist in dem der Glühbirne oder dem Wolframdraht, dann hört auch das Licht auf zu scheinen. Dunkelheit tritt ein. So ist es mit der spirituellen Seele. Solange sie gegenwärtig ist in diesem materiellen Körper, sind die Symptome des Lebens und des Bewusstseins da. In dem Augenblick jedoch, wo die Seele aus dem Körper tritt, ist auch nicht mehr die Energie gegenwärtig, die den Körper zu Lebzeiten belebt hat. Und die Seele hört auf. Man kann einem toten Körper zurufen, Hein, rühr dich, er rührt sich nicht. Man kann ihn treten, er protestiert nicht dagegen. Der physische Körper ohne die Gegenwart dieser Seele ist tatsächlich leblos. Während er zur Zeit, wo die Seele gegenwärtig ist, mit Bewusstsein und das heißt automatisch mit Leben durchdrungen ist. Es heißt in den Vedas, dass die Seele ihren Aufenthaltsort hat oder ihren Platz hat im Herzen und sich verbreitet in Form von Bewusstsein über das Blut. Ihr könnt es manchmal ausprobieren, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier vielleicht in ungewohnter Sitzstellung sitzt und das Blut nicht mehr so frei fließen kann, weil es irgendwo unglücklich abgeklemmt ist. Dann gibt es ein taubes Gefühl im Unterschenkel und schließlich ein fast lebloses Gefühl. Man fühlt den Schenkel nur noch so wie ein Stück Fleisch, was einem ans Bein geklatscht ist. Man hat da keine Verbindung in dem Sinne mehr dazu. Kein Bewusstsein ist gegenwärtig, weil das Blut durch das Bewusstsein an die feinen Nervenzellen gebracht wird, aufgehört hat zu fließen. Der Transport, das Bewusstsein ist abgeklemmt oder unterbrochen. So, es ist nach den Vedas, ist diese Person oder diese Seele die wichtige Sache. Nicht so sehr der Körper. Wenn ihr von Reinkarnation hört, ist das nicht etwas Östliches oder schwer Verständliches. Reinkarnation oder Seelenwanderung ist etwas, was es schon in diesem Körper gibt. Sozusagen als interne Seelenwanderung. Schaut euch nur, sagen wir mal, dich an, wenn es dir nichts macht, das will ich als Beispiel verwenden. Du warst einmal ein kleines Baby, vielleicht so groß, 7,5 Kilo schwer. Ich glaube, die sind ein bisschen leichter, die Babys, ich weiß nicht genau. So, dieser physische Körper hat sich inzwischen mehrere Male verändert. Jede Zelle hat sich verändert, weil wir ständig Nahrungsmittel aufnehmen und somit neue Zellen heranbilden und alte dann in natürlicher Folge von uns geben. Entweder ausschwitzen oder mit dem Stuhlgang von uns geben oder die Haut pellt ab, Schuppen bilden sich und fallen ab. Die Zellen im physischen Körper sind einem ständigen Wandel unterlaufen. So hat sich dein Körper praktisch vom Baby zum jungen Knaben, zum jetzt jungen Mann mittlerweile. Du bist wahrscheinlich so 29, 28 alt. Jünger? Jünger, oh.
21.
21, jünger noch. Auch schön. Dieser physische Körper wird aber älter werden, bis dir eines Tages die Haare herausfallen und du äußerlich Ähnlichkeiten hast mit einem Hare Krishna Devotee. Der Körper wird schließlich vornüber gebeugt sein und ins Grab fallen. Der Körper, und das kommt mir, darauf kommt es mir in dieser etwas humorvollen Darstellung an, ist einem ständigen Wandel unterlaufen. Du aber bleibst die gleiche Person. Stellen wir uns mal vor, deine Mutter sieht dich aus irgendeinem Grunde für 15 Jahre nicht, weil du einem westdeutschen Traum verfallen bist und dich da aufhältst. Und du kommst nach 15 Jahren wieder zurück. So wird sie dich als die gleiche Person ansprechen. Ihr Kind, was sie mit begrüßt und bekocht und was immer man für eine Beziehung zu seiner Mutter hat. Die Mutter wird dann diese Beziehung wieder aufnehmen. Weil trotz der Wandel des Körpers, der sich in 15 Jahren, wo sich die Zellen alle ausgewechselt haben, die gleiche Person noch gegenwärtig ist. So, diese gleiche Person oder Atma, sagt das Sanskrit dazu, die Sanskrit-Schrift dazu, das ist die ewige Person, die Seele, die schon in diesem einen Leben, also etwas wie eine interne Reinkarnation, eine interne Seelenwanderung macht. Unglücklicherweise sind heute die Menschen so sehr in Illusionen vertieft, dass sie keine Aufmerksamkeit dieser ewigen Seele schenken, sondern nur sich mit dem physischen Körper beschäftigen, den sie versuchen, alle möglichen Annehmlichkeiten zu geben. Unsere Menschen, die Menschen im 20. Jahrhundert, befinden sich in solch bodenloser Unwissenheit über das, was sie eigentlich sind, dass sie meinen, damit, dass sie dem Körper Freude geben und sich weiterbilden, Ingenieure werden und viel Geld verdienen, dass sie damit sich selber zufriedenstellen können. Doch gerade der übermäßige westliche Fortschritt, der wirklich auf Kosten der Identität gemacht wird, der Seele, zeigt, dass dies ein absoluter Irrtum ist, ein grobes Versagen der Intelligenz. Wir müssen erst herausgefunden haben, wer wir sind, was unsere eigentliche Identität ist, bevor wir anfangen zu handeln, um nicht einer Illusion zu dienen, nämlich einer falschen Identifikation. So, diese spirituelle Seele ist also während des Lebens da und befindet sich sozusagen eingeschlossen von materieller Energie, dieser Energie, die diesen physischen Körper bildet, aber auch, das ist wichtig, diesen physischen Körper durch 6 Wandlungen hindurch steuert. Dieser physische Körper hat ein Heranwachsen, ein Älterwerden, es werden durch unsere Samen bzw. die Eizellen Nachkommenschaft erzeugt. Der physische Körper hat einen Punkt, an dem die Energien weniger werden. Ihr seid hauptsächlich junge Leute, aber wenn ihr so über 35 Jahre alt werdet wie unser eins, dann merkt ihr, wenn man kein Yoga macht, also ich mache jetzt harter Yoga dafür, dann verlässt einen der physische Körper mehr und mehr und mehr und mehr. Die Kraft geht wirklich raus. So, diese Wandlung im physischen Körper, Geburt, Heranwachsen, das Erzeugen von Nachkommen, der langsame Verfall und schließlich das Absterben. Diese Wandlungen sind in all dem, was materiell da ist, zu sehen. Ob es ein Baum ist, ob es eine tierische Lebensform ist. Wandlung ist das, was diese Welt charakterisiert. Das heißt, genauso wie der Wind eine Wolke umformt am Himmel, so formt die Zeit in dieser materiellen Welt alle materiellen Dinge um, aber berührt nicht die Seele oder diese spirituelle, ewige Seele. Nun, ich möchte einmal kurz, um diesen Punkt klarzustellen, den Tod analysieren und erklären, wie der gesehen wird in der vedischen Schrift. Zur Zeit meines Lebens schaue ich die Seele aus den Augen heraus wie ein Mensch, der durch Fenster heraus schaut. Diese Augen kann man theoretisch auswechseln. Es gibt in England so etwas wie eine Augenbank aus Kriegsopfern, hauptsächlich in Kleinasien, also Libanon und so weiter, werden die noch funktionierenden Augen herausgenommen und sehgestörten Reichmännern, das nicht so ohne, das ist mit großem Geldaufwand verbunden, werden neue Augen manchmal eingesetzt. Diese Augen sind auswechselbar wie eine Brille oder Brillengläser. Sie sind Instrumente für die Seele, wie die Brillengläser ein Instrument für eine Person bilden. Die Ohren sind theoretisch auswechselbar. Es gibt da erfolgreich geglückte Operationen. Wenn jedoch die Seele den Körper verlässt, ist die Person nicht mehr auswechselbar, ist nicht mehr möglich. So, mir kommt jetzt, ich habe eben einen kleinen Umweg gemacht. Zur Zeit des Todes, was da auftritt, ist, dass die Seele nicht mehr durch ihre Instrumente arbeiten kann, weil diese Instrumente bzw. der physische Körper alt und unbrauchbar geworden ist. Es tritt so etwas ein wie eine Dunkelheit um die Seele. Sie kann nichts mehr wahrnehmen. Die äußere Sicht verlässt sie langsam, sie hört langsam nicht mehr. Sie zieht sich zurück von der äußeren Wahrnehmung. Dann wird eines von 108 Nadis oder Nervenbahnen, könnte man sagen, voll mit Licht. Und die Seele verlässt durch einen dieser Tunnel ihren alten physischen Körper und geht entsprechend ihres Karmas oder ihrer Tätigkeiten in einen neuen physischen Körper hinein. Man nennt das dann Geburt. Geburt mit anderen Worten, oder vielleicht nicht Geburt, Empfängnis. Empfängnis ist das richtige Wort. Empfängnis ist nichts anderes, als dass die spirituelle Seele in die Verbindung von Samen und Eizelle hineingeht und dort ein neues Leben entstehen lässt, sodass ein neuer Kreislauf von Heranwachsen und Nachkommenschaft erzeugen und schließlich dem Tod möglich wird, wo die Seele dann wieder einen neuen Körper annimmt. So, dieser Körperwechsel, könntet ihr dazu sagen, dieser Körperwechsel findet statt unter einem Gesetz, dem Gesetz des Karma. Das wurde schon erklärt in dem, wie hieß das, Babylon, diesem großen Kino, was gar nicht so nach Babylon aussah. Da hatte Srila Harikesh Maharaj über das Gesetz des Karma gesprochen. Und ich möchte das nicht alles hier nochmal wiederholen, sondern nur auf die essentiellen Dinge eingehen. All unsere Tätigkeiten, die wir ausführen in dieser Welt, erzeugen bestimmte Reaktionen. Wenn ihr etwas esst, werdet ihr genährt werden. Wenn ihr Salz zu euch nimmt, werdet ihr sehr durstig sein. Aber auch andere Tätigkeiten, wie zum Beispiel die Art, wie euch Menschen verhaltet, bringen bestimmte Reaktionen mit sich. Ein Mensch, der sehr aggressiv ist, sehr zornig, sehr ungehalten und unkontrolliert, wird aufgrund seines Handelns immer wieder in sehr leidvolle Umstände gebracht werden. Ich habe da ein interessantes Vorfall geschnappt. Und zwar war das von einem Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg sehr tüchtig war. Er ging einmal mit seinem Freund spazieren und fand dann eine alte Handgranate vor. Um seinem Freund zu zeigen, wie man eine Handgranate wirft, wie es im Zweiten Weltkrieg immer gemacht hat, hat er den Stift rausgezogen und damit geworfen. Ja, sagt er, so habe ich auf die Russen geworfen und habe da viele Häuser zerstört und viele Menschen getötet. So, er hatte seinen Hund dabei, und als der Hund sah, wie er die Handgranate weg war, hat er sich erinnert an das schöne Apportspiel und ist hinterhergelaufen, hat die Handgranate genommen und ist zurückgelaufen. Und die Handgranate ist dann durch das Gesetz des Karma explodiert und hat den Soldaten dann auf diese Weise getötet. Man macht denken, oh, das war ein sehr poetischer Wink der Mathe und Natur, der Töter wird zum Getöteten. Aber da steckt eigentlich noch mehr dahinter. Das Gesetz des Karmas. Eine Aktion bringt immer eine Reaktion mit sich. Wenn der Mensch heutzutage dieses Gesetz verstehen würde, würde er sich nicht in so viel Leid verwickeln. Ein Großteil unseres zivilen Unbehagens liegt daran, dass wir uns nicht bewusst sind darüber, dass das Gesetz von Aktion und Reaktion nicht nur im Chemieglas, im Reagenzglas wirkt, sondern auch in unseren Handlungen, in dem, was wir tun. So, Karma bestimmt, was ich im nächsten Leben werden werde. Das heißt, die Gesamtsumme meiner Tätigkeiten, die ich in diesem Körper ausgeführt habe, werden bestimmen, wohin ich dann, wenn ich den Körper verlasse, hingehen muss und was ich erleben muss. Das ist die Erklärung dafür, weshalb manche einer, ohne sich groß zu bemühen, zu einem großen Star wird. Schaut euch zum Beispiel die Beatles an, eine westliche Musikkapelle. So sagt man, glaube ich, in ostdeutscher Formulierung. Die waren so arm, dass sie sich nur noch Munition fürs Gewehr kaufen konnten, um die Ratten in ihrem Behausung abzuschießen. So arm waren sie. Und dann plötzlich, durch einen Wink des Schicksals, kamen sie zu Weltruhm. Während manch einer sich ständig abbemüht, um zu Rang und Namen zu kommen, aber tatsächlich das nicht kann. Das liegt in dem Gesetz des Karma drin. Jeder von uns hat sein Karma mit sich gebracht. In jedem von uns sind die Samen des Karmas vorhanden, die eines Tages aufgehen werden. Man unterscheidet zwischen 4 Arten von Karma-Samen. Zunächst einmal den Wünschen, die sich irgendwann einmal manifestieren werden in unserem Leben. Es sind Wünsche in eurem Herzen, die ihr jetzt noch gar nicht kennt, von denen ihr noch nichts wisst, über die ihr vielleicht euch schämen würdet, wenn sie euch jetzt schon bekannt würden. Diese Wünsche werden zu Handlung führen oder zu dem sich beschäftigen mit einer Sache. Und diese, erstmal Gedanken meinte ich jetzt, diese Gedanken werden zu Handlung führen, die wiederum Reaktionen mit sich bringen werden, die sich auf der physischen Ebene einstellen werden. So, diese karmischen Wünsche sind auch gleichzeitig der Grund dafür, weshalb wir, die ewige Seele, so sehr verbunden sind mit unserem materiellen Körper. In der Bhagavad Gita heißt es, Ishvara Sarva Bhutana Hridaya Sujuna Tishtati, dass nämlich die spirituelle Seele in diesem Körper sitzt, wie auf einer Maschine aus materieller Energie. Ungefähr so wie ein Autofahrer, der in einem Auto sitzt, aus einer Maschine mit materieller Energie. So, es sind Wünsche, die diese Maschine steuern. Weil ich heute jemanden gehört habe von den Gästen, der sagte, ich bin ein Materialist, möchte ich, hoffentlich habe ich das aufgeschrieben, ein Zitat von einem Materialisten vorlesen. Gadara, wenn du mal in das andere Zimmer gehen kannst, da ist mein schwarzes Notizbuch. Da habe ich dieses Zitat drin. Materialisten meinen, alles was einen Menschen ausmacht, sind die Biochemie, also feinste Atome, die entsprechend verschiedener Gesetzmäßigkeiten, Gesetzmäßigkeiten der Chemie gebunden sind. Und sie meinen, dass alle Tätigkeiten und alles, was eintritt in diesem Leben, eine Reaktion dieser verschiedenen materiellen Elemente sind. Ein gewisser Marvin Minsky ist der in der Computerforschung, der auch meint, dass man Intelligenz durch künstliche Mittel herstellen kann, fasst diese Weltauffassung so zusammen. Ich denke, ich werde sehr bald einen Computer entwickeln, der die Intelligenz eines durchschnittlichen Menschen besitzt. Die Maschine wird in der Lage sein, sich selbst auszubilden. In einigen Monaten wird sie die Stufe eines Genies erreicht haben. Danach wird ihre Kapazität unerreichbar sein. Wenn wir Glück haben, wird sie uns Menschen als Schusshündchen halten. So eine überlegene Maschine aus maximaler Energie. Stefan hat sich besorgt das Kind. Das ist ein unerreichbarer Traum und auch unerreichbarer Traum, unerreichter und unerreichbarer Traum der Materialisten. Nämlich die Person, die Seele zu duplizieren. Wenn wir uns jedoch mit einer Person auseinandersetzen, so gibt es neben seinen durchaus mechanischen Funktionen etwas, was in einer anderen Gesetzmäßigkeit steht. Nämlich etwas, was wir Bewusstsein, das Symptom der Seele, wie ich es schon vorher erklärt habe, nennen können. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Stellt euch vor, wir würden einen Sonnenuntergang oder die Wahrnehmung eines Sonnenunterganges von einem Menschen duplizieren, das, was da vor sich geht. Wir würden also eine Fotozelle, eine Linse bauen, die verbunden ist mit einer Fotozelle, und diese Fotozelle soll verbunden sein mit einem einer Mechanik, die die menschliche Sprache imitieren kann. Wenn jetzt also die Fotozelle durch die Linse eine bestimmte Lichtintensität wahrnimmt, ja, dann löst sie einen Mechanismus aus. Meinetwegen, ich mach's mal ganz einfach. Sie legt ein Roboter legt eine Kassette ein und dann hört man aus dem Lautsprecher einen Ton: Ich sehe einen Sonnenuntergang. Versteht ihr dieses Beispiel? Also ein Sonnenuntergang soll wahrgenommen, der soll auf maschinelle Weise, oder die Wahrnehmung eines Sonnenuntergangs soll auf maschinelle Weise reproduziert werden. Ist das genau das, was bei einem Sonnenuntergang passiert? Ist das, was bei euch passiert? Wenn ihr einen Sonnenuntergang seht, hier zum Beispiel geht die Sonne hinter der Häuserflucht unter, ist dann alles, was passiert, das Wahrnehmen einer roten Farbe auf eurer Netzhaut, löst das dann die Stimmbänder, also ein Mechanismus aus, der letztendlich darin gipfelt, dass eure Stimme sagt, ich sehe einen Sonnenuntergang. Oder ist da noch etwas anderes mit involviert? Marvin Minsky würde sagen, das sind nur mechanistische Vorgänge, die wir durchaus duplizieren können. Doch Marvin Minsky hat Unrecht, wie es eine große Serie von Forschern festgestellt hat. Denn ein Sonnenuntergang wahrzunehmen ist eine Aktivität, wo nicht nur Elemente und Atome miteinander in Wechselwirkung treten, sondern wo vor allen Dingen das Bewusstsein aktiv wird. Das Bewusstsein sagt sich bei einem Sonnenuntergang, ach wie schön, wie sich die Sonne untergeht, und komponiert instant ein Gedicht. O Sonne, die du dich ausblutest über dem Ostberliner Himmel, und so weiter und so fort. Du erinnerst mich an Karl Marx so weiter. Das Bewusstsein wird vielleicht traurig. Wir haben ein trauriges Gefühl bei einem Sonnenuntergang. Bei einem anderen Sonnenuntergang jubeln wir plötzlich auf. Unser Nachbar beim Sonnenuntergang reagiert wieder so, in seinem Bewusstsein wird es so registriert. Es ist nicht einfach nur ein mechanischer Vorgang, der dort abgeht. Sicherlich, das Licht tritt auf die Netzhaut und so weiter und wir sagen, ich sehe einen Sonnenuntergang. Aber der viel größere Anteil dessen, was in einer Wahrnehmung stattfindet, ist etwas, was nicht vorhersehbar ist, nicht berechenbar, was zu der Kategorie des Bewusstseins gehört. An diesem Punkt, nämlich an dem Punkt des Bewusstseins, fällt Marvin Minskys materialistische oder mechanistische Doktrin in den Abfallkorb. Weil das nicht möglich ist, auf mechanistische Weise zu berechnen. So, wir, jeder einzelne von uns, und das ist, glaube ich, die Essenz von dem, was ich heute präsentieren möchte, ist eine Seele, nicht einfach nur ein Mechanismus, der durch äußere Stimuli, durch äußere Eingaben bewegt werden kann. Das bringt automatisch mit sich, dass wir eine individuelle Person sind, die nicht materiell ist und die, um glücklich zu werden, nicht einfach nur materielles Leben ausführen kann. Hier in der DDR wird bei vielen unserer Zeitgenossen ein entscheidender historischer Fehler gemacht im Augenblick. Nämlich, dass man aus Unverständnis über seine eigene Identität und seine ureigenen Bedürfnisse sich mit großer Intensität in die trügerischen Versprechungen des Materialismus hineinbegibt. Wir können niemals, auch nicht durch eine noch so große Anstrengung, die wir auf der materiellen Ebene tun, die nicht materielle Seele zufriedenstellen. Es ist nicht möglich, weil diese Seele von grundsätzlich anderer Natur ist als unser physischer Körper. Sicherlich, wir müssen essen, schlafen, für diejenigen, die so geneigt sind, ist Sexualität in gewissem Maße notwendig. Und wir müssen uns verteidigen vor den Unbilden des Wetters. Aber diese Tätigkeiten können uns nicht wirklich zufriedenstellen. Denn diese Tätigkeiten sind nur das Schmieren unseres physischen Körpers, unseres Fahrzeuges, unserer Maschine, unseres Yantras. Wenn die Person in der Maschine, die Seele, nicht klar erkannt wird und nicht klar auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird, dann ist Materialismus nichts anderes als ein Gefängnis für die Person. Gefängnis deswegen, weil es unsere ganze Freiheit wegraubt. Wir, die ewige spirituelle Seele, sehen uns nach der Freiheit des ewigen spirituellen Lebens. Wir fühlen uns nicht zufrieden mit den begrenzten Umständen im materiellen Leben, nämlich mit dem Alter, der Krankheit und letztendlich dem Dahinsiechen und dem Tod unseres Körpers. Die spirituelle Seele fühlt sich auch nicht zufrieden inmitten des materiellen Spielzeuges, welches nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse der Seele zu erfüllen. Was sind die natürlichen Bedürfnisse der Seele oder was ist ihre natürliche Eigenschaft? Es heißt in den vedischen Schriften, sie ist sat, sie ist ewig, ein Teil Krishnas, sie ist chit, voller Wissen, und Ananda, sie ist voller Glückseligkeit. Diese Eigenschaften hat sie in einem kleinen Maße. Ungefähr so wie ein Wassertropfen, der ein Teil des gewaltigen Ozeans ist, in der Qualität oder der Eigenschaft den gleichen Salzgehalt hat wie der gewaltige Ozean und auch, was ist da drin, Algen. So hat auch die spirituelle Seele, die ein Teil ist der großen Seele, ein Teil Gottes, die gleichen Eigenschaften. Und diese Eigenschaften sind es, die sie unterscheiden von Materie. Diese Eigenschaften hatte ich schon erwähnt. Sat, die Materie ist Asat, sie ist zeitweilig. Alles, was ihr hier seht, selbst gewaltige Milchstraßen, sind vorübergehend und vergänglich. Die Seele ist Chit, das heißt voller Wissen. Aber hier in der materiellen Welt gibt es nur Unwissenheit. Wir wissen nicht einmal, was in der nächsten Zeit geschehen wird. Wer kann es genau voraussagen? Wir sind eigentlich mehr oder weniger den Ereignissen, die sich da anbräunen, als Beobachter ausgesetzt. Und Ananda, das, was wir hier als Glück haben, ist nicht wirkliches Glück. Stellt euch bitte vor, ein Mensch würde Zeit seines Lebens mit einem Tuch auf der Zunge versuchen zu essen. Natürlich, ein bisschen Geschmack würde durch das Tuch hindurchsickern, aber nicht der volle Geschmack. So im materiellen Leben genießen wir oder nehmen wir wahr, seit unserer Geburt, durch den physischen Körper, der die Seele bedeckt. Und aufgrund dieser traurigen Tatsache haben wir nicht die Erfahrung von wirklicher Glückseligkeit, von wirklichem Wissen. Wir nehmen ein paar Informationen an, die wir wie Gefängnisinsassen in unserem Gehirn aufspeichern, festhalten. Aber Wissen, ursprungsloses Wissen, was Dinge erkennt, die jenseits der Grenzen, die man hat, liegt, das haben wir auf diese Weise nicht. So, diese ewige Fahrt des spirituellen Lebens verhilft uns, diese spirituellen Eigenschaften in uns wieder zu entdecken. Deswegen zum Beispiel chanten wir den Hare Krishna Mahamantra. Wir chanten das nicht, um ein schönes Lied zu singen, wie O Tannebaum, du bist so wunderschön anzuschauen, sondern um die Eigenschaften der spirituellen Seele zu wecken. Dieser Hare Krishna Mahamantra kommt aus der spirituellen Welt, aus der spirituellen Dimension. Und wenn wir ihn beständig chanten, wird unser Bewusstsein von den Bedeckungen des materiellen Lebens freigemacht. So könnt ihr sehen, dass ein Gottgeweihter oder ein Geweihter Krishnas, der den heiligen Namen Krishnas chantet, ein sehr freies Bewusstsein hat, sehr glücklich ist und sehr ungebunden ist. Während je mehr ein Mensch sich mit der Materie identifiziert, desto unfreier wird er, desto abhängiger wird er von Gegebenheiten und Umständen, Gebräuchen oder auch religiösen Ritualen und dergleichen mehr. Spirituelles Leben soll einem Menschen zu spiritueller Freiheit verhelfen, dadurch, dass man einen großen, sagen wir mal, einen Geschmack kostet, einen spirituellen Wohlgeschmack. Und hiermit komme ich auch zum Ende meiner kleinen Präsentation heute Abend. Der spirituelle Wohlgeschmack, auf den kommt es an im spirituellen Leben. Wie ich schon sagte, ist unsere Existenz mit der Materie, oder sagen wir mit unserer materiellen Rolle, unseren Gebräuchen, unserem Beruf oder unserer Frau, oder wir sind verbunden mit diesen Dingen aufgrund unserer Wünsche, unseres Karma, also nicht mit R, sondern Karma ohne R. Diese materiellen Wünsche sind es, die euch zu dem gemacht haben, was ihr seid, die dafür gesorgt haben, dass ihr so gekleidet seid, wie ihr heute Abend gekleidet seid und nicht anders, dass ihr genau das tut, was ihr jetzt tut. Diese materiellen Wünsche sind die Fessel der ewigen Seele. Nun, vielfach hört man, wenn man über Yoga hört, über diesen Punkt einiges, und man hört immer wieder, man muss wunschlos werden. Habt ihr das schon mal gehört? Wunschlos. Ohne Wünsche, so dass man nicht gefesselt wird und nicht gebunden, oder sagen wir weniger dramatisch, nicht gebunden wird, nicht verstrickt wird. Doch da die Seele voller Wünsche ist oder voller eine Person ist, deswegen ist es nicht möglich, so einfach Wünsche zu unterbrechen. Die Wünsche fließen von der Seele hervor, wie praktisch ein Fluss, der ständig fließt. Erst dann, wenn wir einem Fluss eine neue Bahn geben, kann er auf sinnvolle Weise wirken. Solange, also wenn wir versuchen würden, den Fluss durch einen Damm einzuschränken, würden wir nicht viel gewinnen in unserem Leben. So muss ein Mensch, der im spirituellen Leben Fortschritte machen möchte, lernen, wie er seine Wünsche von der materiellen Energie, von den Zielen im materiellen Leben auf eine neue Bahn lenkt, nämlich in die Richtung Gottes oder in die Richtung Krishnas. Wenn wir es schaffen, unsere Wünsche in Harmonie mit dem Ganzen zu bringen, in Harmonie mit Krishna, dann werden wir von der Fessel des materiellen Daseins befreit. Solange wir aber versuchen, sie einzudämmen und sagen, ah, das ist jetzt nicht gut, ich sollte nicht so materialistisch wünschen, sonst werde ich ja ein Sklave, werden wir unerfolgreich sein, weil diese Wünsche sich ihre Bahn irgendwann mal brechen werden und unsere guten Vorsätze umstürzen werden. So, das Krishna-Bewusstsein ist ein sehr wunderbarer Yoga-Pfad, weil wir es hier tatsächlich lernen können, unsere Wünsche mit Krishna in Harmonie zu bringen und somit durch Yoga oder Verbindung mit Krishna frei werden von der Bindung ans materielle Dasein und unsere Reise in die ewige spirituelle Welt antreten können. Ist ein sehr schöner Vorgang. Wir selber haben eine Bewegung, eigentlich eine weltweite Bewegung, wo wir versuchen, eine Alternative zum materiellen Leben zu leben. Wir haben Farmgemeinschaften. Jetzt, wo man reisen kann, möchte ich euch einen absoluten Tipp geben. Wir haben eine sehr schöne Farm im Bayerischen Wald. Da hatten wir gerade ein sehr großes Festival mit 500 Gästen. Es war ein bisschen chaotisch, weil so viele auf einmal da waren. Man hat in so einem Raum wie hier haben vielleicht 50 Leute geschlafen, aber das kann man mal machen, ich glaube. Sonst ist die Farm aber sehr friedlich, sehr einsam und sehr schön. Also ihr seid herzlich eingeladen, da tatsächlich mal einen spirituellen Lebensstil kennenzulernen. Wir haben auch Tempel. Hier in Berlin haben wir einen schönen Tempel,